Euch alle. Also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die Anordnung heute Morgen sehr. Also wer auch immer die Idee hatte, den Abendmahlstisch in die Mitte zu stellen, das war eine sehr gute Idee. Also herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das wirklich gut gemacht. Heute ist Karfreitag. Das haben die meisten schon im Kalender festgestellt. Nun, für die einen Mitbürger ist es der Spaßverhinderungstag. Heute ist ja Tanzverbot. Ja, das macht manche Leute schon irre. Die regen sich darüber auf. Mein Enkel hat gestern zu mir gesagt, heute ist ein trauriger Tag. Sein Papa oder seine Mutter haben ihm erklärt, was heute für ein Feiertag ist. Und das hat ihn dazu veranlasst zu sagen, heute ist ein trauriger Tag. Ja. Eine Restaurantwerbung lautete so: Im Löwen gibt es zu Ostern Lamm. Also ich musste schmunzeln, denn beide Tiere können ja gegensätzlicher nicht sein. Löwe und Lamm. Das Lamm steht für Milde, für Wehrlosigkeit, für Schwäche und für Friedensliebe. Das rechnen wir dem Lamm zu. Man sagt, er ist Lamm fromm und meint, dass er nichts Böses im Schilde führt. Der will da nichts Böses. Wir wissen um den Text, der vorher auch verlesen wurde, Jesaja 53, Vers 7, da heißt es, er lässt sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen. Und da merken wir schon, warum es für meinen Enkel ein trauriger Tag heute ist. Der Löwe aber, das gerade Gegenteil, steht für Stärke, für Macht und für Kampfbereitschaft. Wer ihn schon mal brüllen hörte, der weiß, das ist ein majestätisches Tier und da zittern dir mitunter auch mal die Beine. Als ich noch ein Kind, meine Eltern haben mich mitgenommen zu Wilhelma nach Stuttgart in den Zoo. Und ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ich war schon lange nicht mehr dort, aber da war es so gewesen, da hat der Löwe seinen Auslauf draußen, kann er sich da so hinlegen, in die Sonne legen, aber im Winter kann er auch reingehen und kann da im Gebäude drin schlafen. Und parallel zu den Gitter, das sind natürlich mächtige Gitter, dass der Kerl nicht rauskommt, sind mächtige Gitter und parallel geht man so, damals war das so einen geklinkerten Gang hinauf, wo man die Tiere dann sehen konnte, ja auch die Elefanten und so, geklingert. Und da ist das natürlich so, wenn du da, na, halt das alles zusammen. Und ich mit meinen Eltern lief da durch als Kind und plötzlich fiel der Löwe an zu brüllen. Und das war sowas von laut, sage ich euch. Also ich bin als Kind da gestanden, ich habe wirklich Angst gehabt. Mir haben wirklich die Beine gezittert. Also eigenartig, Löwe und Lamm, so gegensätzliche Tiere zueinander stellen. Und eigenartig ist es, dass im folgenden Bibeltext, den ich euch vorlesen möchte, diese beiden Tiere ebenfalls berichtet werden. Zunächst heißt es, dass der Löwe von Juda gesiegt hat. Löwe und Sieger passt zusammen. Und kurz darauf, da schildert der Verfasser ein Lamm. Wir haben heute Morgen ein Lamm sogar auf dem Tisch hier. Wir befinden uns heute Morgen im Buch der Offenbarung für die Mitleser im Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. Wenn man über Offenbarung predigt, ist das immer ja so eine heikle Sache. Ich wundere mich manchmal, was da Pastoren und Prediger manchmal aus dem Text so machen. Aber ich versuche mich mal heute Morgen mit dem Kapitel 5. Und das Buch muss unbedingt das ganze Die ganze Offenbarung, die ganze Apokalypse muss unbedingt unter dem Hintergrund der dramatischen Erfahrungen gelesen werden, die die sieben Gemeinden gemacht haben in der Provinz Asien, in der heutigen Türkei. Also das ist wichtig. Wenn man Offenbarung liest, muss man immer im Hinterkopf haben, da waren ja sieben Gemeinden und denen ging es nicht gut. Denen ging es nicht gut. An die wendet sich der Verfasser Johannes mit einem feinen, empathischen Einfühlungsvermögen. Er ermutigt die Gemeinde vor der starken und bedrohenden heidnischen Umfeld. Das war das damals, das heidnische Umfeld Ende des ersten Jahrhunderts. Er ermutigt sie, hey, bleibt standhaft, Gemeinden, bleibt standhaft. Zum Beispiel hat er nach Smyrna, das heutige Izmir, geschrieben, sei getreu bis an den Tod. Da geht es um Leben und Tod. Nicht einfach, um ein gutes Gefühl sonntagmorgens zu haben. Da ging es um Leben und Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Und der Gemeinde in Philippi hat er geschrieben, halte, was du hast, damit niemand deine Krone raube. Also die waren unter Druck, diese Gemeinden. Und diesen unter Druck befindlichen, gestressten, verfolgten Gemeinden schreibt Johannes diese nächsten Zeilen. Sein Thema ist die Enthüllung des Sinns der ganzen Menschheitsgeschichte. Und das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Sein Fazit wird am Ende sein, nach Tod und Auferstehung Jesu können wir als Hörer und als Leser nie mehr Pessimisten sein. Nach Tod und Auferstehung Jesu, nach dem, was wir heute Morgen gedenken und feiern, können wir nie mehr Pessimisten sein. Das ist meine steile Aussage, denke ich. Aber ich lese mal den Text. Ich habe ihn bewusst nicht mitgenommen, denn er ist 14 Verse lang. Also entweder ihr kippt mal jetzt ab und sagt, oder ihr seid aufmerksam und verfolgt den Text. Ich lese mal kurz vor. Ich bin in Deutsch nicht der Allerbeste gewesen, aber ich versuche mich an dem Text. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle. Innen und auf der Rückseite beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah, ein gewaltiger Engel rief mit lauter Stimme, so wie der Löwe, rief mit lauter Stimme, wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen? Aber niemand im Himmel und auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen und hineinsehen. Nun seine Reaktion. Da weinte ich sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da sagte einer der Ältesten zu mir, weine nicht. Siehe, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids. Er kann das Buch und seine 7 Siegeln öffnen. Und ich sah, zwischen dem Thron und den 4 Lebewesen und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus wie geschlachtet und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die Augen sind die 7 Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Als es das Buch empfangen hatte, fielen die 4 Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Alle trugen Harfen und goldene Schalen voll von Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, würdig bist du, das Buch zu nehmen und das Siegel zu öffnen, denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Du hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Andere schreiben, zu Könige und Priester gemacht. Und sie werden auf der Erde herrschen. Ich sah und hörte die Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die Lebewesen und die Ältesten. Die Zahl der Engel war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Sie riefen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist. Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Lob und Herrlichkeit. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und auf dem Meer, alles, was darinnen ist, hörte ich sprechen. Ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit. Und die 4 Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Dramatische Verse. Man muss sich die wirklich mal lesenderweise aufnehmen. Wir bekommen in dem Text buchstäblich einen Blick in den Himmel, in den himmlischen Thronsaal. Nachdem Johannes ja selbst am eigenen Leib Ostern erfahren hatte, er war mit dabei, als Jesus gekreuzigt wurde und starb, wird ihm nun eine Vision, ein Blick in den Himmel geschenkt, in seinem Thronsaal. In Kapitel 4, also im Kapitel zuvor, ist immer ganz gut, wenn man solche Dinge im Kontext liest, im Kapitel zuvor, berichtet er schon von einer Lichtgestalt auf dem Thron, deren fantastischen Glanz mit dem von Edelsteinen beschrieben wurde. Das Geheimnis Gottes, wird hier nur vage beschrieben. Das wissen wir alle, da wir uns von Gott kein Bild machen können und auch nicht sollen. Um den Thron stehen 24 Älteste mit weißen Kleidern und 4 weitere Wesen. Nun sieht Johannes dem geheimnisvoll Thronenden zu, der in seiner Hand eine Buchrolle hält. Eine antike Doppelurkunde vielleicht. Um sie vor Unbefugtem zu schützen, ist sie mit 7 Siegeln verschlossen. Da kann man nicht einfach reingucken, so mal geschwind. Mit 7 Siegeln verschlossen. Deswegen sagt man ja heute noch, ist ein Buch mit 7 Siegeln. Haben wir ja schon mal gehört, oder? Bekannt. 7 bedeutet in diesem Falle eine Zahl für Fülle und Vollständigkeit. Das ist wirklich gesichert. Das ist im Safe, würde man sagen. Nun ruft eine laute Stimme in den Raum: Wer ist erwählt? Wer ist befähigt und würdig, die Rolle zu öffnen? Wer kann das sein? Die 4 Wesen? Die 24 Ältesten? Warum öffnet es nicht der Thronende selbst? Wäre ja eine Möglichkeit, der es in der Hand hält. Ja, aber der bleibt passiv, er scheint den Inhalt zu kennen. Gesucht wird aber jemand, der den Geschichtsplan Gottes freiwillig vollstreckt, umsetzt. Den Geschichtsplan Gottes umsetzt. Das Ziel Gottes mit und für die Welt. Darum geht's. Doch niemand findet sich. Und der die Weltgeschichte ihre Bestimmung gibt und sie zum Ziel führt. Scheint niemand zu geben. Das ist enttäuschend. Zumindest für Johannes. Denn er weint, heißt es da, bitterlich. Tränen, Trauer, Schmerz, Ratlosigkeit empfindet er. Und vielleicht ist sein Weinen auch Ausdruck der Erschütterung und der Verfolgung, die die 7 Gemeinden ja erleben mussten. Vielleicht ist sein Weinen auch eine Erschütterung vor der schlimmen Wirklichkeit und dem Schweigen Gottes. Was macht Gott? Die Gemeinden sind verfolgt, Menschen werden umgebracht um ihres Glaubens willen. Was tut Gott? Gar nichts. Er scheint einfach passiv zuzugucken. Aus der Geschichte wissen wir um Kaiser, wie zum Beispiel Domitian, der da um den Dreh herum gelebt hat, Ende des 1. Jahrhunderts. Es war kein gemütlicher Kaiser, der hat die Christen verfolgt, er hat ihnen verboten, zu ihrem Gott zu beten, denn er hat für sich beansprucht, so zumindest die noch vorhandenen Münzen, er ist Herr und Gott und als solcher will er gewürdigt werden. Und Christen und Juden haben damals gesagt, das geht gar nicht. Ich kann nicht einen Kaiser als Herr und Gott anbeten und ehren. Das geht nicht. Falls ihr weitgereiste Leute seid, vielleicht war mal jemand in Pompeji. Und wer in Pompeji da sich interessiert, ich bin so ein Geschichtsfuzzi und so ein Historikerknacker, ich gehe da immer durch und mich hat das sofort gepackt. Du bist auf der großen Agora und rechts musst du einbiegen und da ist der Altar für den Kaiser. Da musst du deine Opfergaben bringen, 79 vor Christus schon. Du musst deine Opfergaben bringen, dann musst du ihn als Gott huldigen. Und die Christen und die 7 Gemeinden, an die die Sendschreiben verfasst sind, die haben gesagt, no, das machen wir nicht. Könnt ihr euch vorstellen, wie es denen dann ging? Doch dadurch bricht einer der Ältesten die Szene und ruft, weine nicht, siehe, gesiegt und überwunden hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids. Er kann das Buch und seine 7 Siegel öffnen. Da ist jemand, der das Buch öffnen kann. Da ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der gesiegt hat, so heißt es in 2. Mose 49, Vers 9. Oder da ist ein Spross, also ein Nachkomme, das was nachwächst, aus der Wurzel Davids, in Jesaja 11. Da ist Hoffnung da, dass jemand da ist, der diese Buchrolle öffnet, der hineinschauen kann und verkündigen kann, was das Ziel der Welt und der Menschheit ist. Wir ahnen schon, dass es sich bei diesem Löwen, um den es hier jetzt zunächst mal geht, um Jesus von Nazareth handeln muss. Ich denke mal, da sind wir alle einig. Den Israel so sehnsüchtig erwartet hat, den Messias. Löwe ist also ein Synonym für den Stamm Juda. Warum? Schon bereits bei Jakob lesen wir, dass er seinem Sohn Juda den Beinamen gegeben hat, du bist ein Löwe. Also das muss ein umtriebiger Kerl gewesen sein, der Juda. Ihm gab er den Beinamen Löwe und doch wird sein Name hier in diesem Fall nicht genannt. Die Schau entwickelt sich weiter. Doch nicht der angepriesene Löwe tritt ins Bild, das wäre ja jetzt Voraussetzung fast. Das erwartet man ja schon fast. Jetzt muss der Löwe auftreten, denn er hat Power, er hat Macht. Aber was anders passiert? Das Lamm tritt auf. Das Lamm kommt in die Bildmitte, möchte ich fast sagen. Das Lamm, das ausgesehen hat wie geschlachtet. Wie geschlachtet. Kein Kämpfer, wie wir ihn von antiken Heldenfiguren her kennen, Herkules, Zeus. Ich habe mal in Florenz einen Herkules gesehen. Mei, war das ein Kerl, der war so mindestens 4 Meter groß, hatte Muckis. Da kannst du also jedes Bodybuilding-Center hier vergessen. Ja, richtig muskulöser Typ, Herkules. Dann Zeus. Ich habe in Sizilien einen riesigen Zeus-Tempel gesehen und da ist so ein Zeus-Kerl umgelegen. Riesenkaliber. Das haben die Menschen sich vorgestellt. Das sind die Winner, das sind die Helden. Das gerade Gegenteil tritt auf. Ein Lamm, kein Löwe, der in einem gewaltigen Sprung seine Beute erlegt, der die Geschichte der Welt verändert. Johannes erblickt stattdessen ein Lamm wie geschlachtet. Wie geschlachtet. Gerade an Karfreitag denken wir daran. Wir denken an ein Lamm, entschuldigt jetzt wird es ein bisschen nicht so schön. Wir denken an ein Lamm, das an einem Metzgerhaken hängt und eine Halswunde hat und ausblutet. Wisst ihr, das ist kein schönes Bild. Aber die Kruzifixe auch nicht. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum so viele fordern, dass die Kruzifixe entfernt werden in unseren öffentlichen Gebäuden und in den Schulen. Das Bild ist brutal und erinnert an das Sterben Jesu am Kreuz. Ist kein schönes Bild. Aber durch seine Opferbereitschaft bis in den Tod hat er sich seine Würde erworben. Durch seine Opferbereitschaft bis in den Tod. Seine Wunden befähigen ihn, dieses Buch zu öffnen. Seine Wunden. Seine Wunden und seine Schwäche sind Kennzeichen seines Siegs. Das ist ja paradox. Wunden, Verletzlichkeit, Niederlage, Zeichen des Siegs. Aber wisst ihr, wenn wir die Offenbarung lesen, begegnen wir 28 Mal dem Symbol und Bild des Lammes. Immer wieder nicht der Dominanz des Löwen und des Kämpfers, sondern dem Bild des Lammes. Das geschlachtete Lamm, der häufigste Titel, mit dem seine Erlösungstat auch beschrieben wird. Und das erinnert eindeutig an die Passahlämmer, die vor dem Auszug Israels aus Ägypten geopfert wurden, deren Blut an die Türpfosten gestrichen wurden, dass sie vor dem Todesengel bewahrte, der durch die Reihen Ägyptens gegangen ist und jedes Erstgeborene dahingerafft hat. 2. Mose 12. Und das feiert Israel noch heute im Passafest. Und wir Christen denken dabei ans Osterfest, daran, was geschehen ist am Kreuz für uns. Er selbst, Jesus, ist ja dieses Lamm Gottes, das der Welt die Sünde trägt und durch sein Blut sind wir erlöst und befreit. Indem Jesus sein Leben wie ein Schlachtvieh hingibt, buchstäblich wie ein geschlachtetes Lamm, befreit er uns vor Tod und befreit er uns vor dem Gericht. Seine Wunden, die er seinen Jüngern zeigt, Emmaus-Jüngern, Thomas, ungläubig, fragend, zweifelnd, zeigt er seine Wunden. Die werden zum Markenzeichen, buchstäblich zum R, zum Markenzeichen seines Sieges, zum Markenzeichen des Lammes. Johannes sieht in seiner Vision, durch dieses Lamm ist die Menschheit erlöst. Das ist der Schlüssel, Menschheit, dieses geopferte Lamm. Da berichtet es hier von 7 Hörnern. Die sind ja für uns ein bisschen, okay, 7 Hörner, was ist das jetzt? Aber wenn wir nachschlagen, dann lesen wir, dass es ein Symbol ist für Stärke, 5. Mose 33, 17 haben wir es extra notiert. Nicht, dass er mir da irgendwas unterstellt, aber nachzulesen. In 5. Mose ist ein Symbol der Stärke. Ein Lamm und doch ein Symbol der Stärke. Das ist erstaunlich. Es bedeutet, dieses Lamm hat alle Macht und alle Autorität selbst über den Tod hinaus. Und selbst über den Tod, den Jesus am Kreuz erlebt hat. Die sieben Augen, ein weiteres Symbol, das uns ein bisschen irre macht, erinnern Johannes an Zacharia, kann man auch da nachlesen, als Gott seine sieben Augen über die ganze Erde schweifen lässt. Zacharia 4, Vers 10. Ist immer ganz gut, wenn wir Offenbarung lesen, wenn wir uns nicht irgendwie durch Leute daheim beeinflussen lassen, sondern einfach mal in die Bibel reinschauen. Was bedeutet denn das? Wo finden wir das denn in der Bibel wieder? Also sieben Augen erinnern daran, dass Gott seine Augen über die Erde schweifen lässt. Seine Allmacht, seine Allwissenheit. Wir könnten heute auch sagen, diesem Lamm entgeht nichts. Diesem Lamm entgeht nichts. Er ist wie Gott. Oder es ist wie Gott. Mit der Übergabe der Buchrolle legt Gott nun die Weltherrschaft in die Hand des Lammes und somit in die Hand Jesu. Also indem es diese Buchrolle weiterreicht, reicht es die Weltherrschaft weiter. Und dank seiner Hingabe ist Jesus der ersehnte Messias. Das glauben wir. Und der Herr der Welt und ihrer Geschichte. Stellt euch mal die sieben Sendschreiben-Gemeinden vor, die unter Verfolgung leiden, die ständig Angst haben, wenn sie aus dem Haus gehen. Dank der Hingabe Jesus ist er der ersehnte Messias und der Herr der Geschichte. Das schenkt Hoffnung. Das schenkt Hoffnung. Und als Antwort erklingt nun ein gewaltiger Lobpreis, das neue Lied, in das die ganze Schöpfung einstimmt. Da ist Hoffnung da. Die ganze Schöpfung lobt und preist. Gibt es auch einen Chorus, gell? Also in meiner geistlichen Jugend haben wir den zumindest gesungen. Denn du hast uns mit deinem Blut erkauft. Da gibt es Hoffnung, da taut Hoffnung auf. Selbst das Meer mit seinen Chaosmächten singt mit. Das Meer war für die Menschen damals, kommt immer wieder hier auch in der Offenbarung vor, das Meer, es war für die Menschen damals immer sowas, was ihnen Angst gemacht hat. Man sagt ja noch heute, vor Gericht und nur vor See war ich nie, wie es ausgeht. Das hast du schon mal gehört? Unberechenbar. Unberechenbar. Das Meer ist unberechenbar. Es heißt, am Anfang war es Wasser, Chaosmächte, Tohuwabohu. Selbst das Meer singt mit. Selbst das Meer. Gottes Heil und Befreiung gilt der ganzen Schöpfung. In Römer 8 lesen wir das. Ja, die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung, sehnt sich nach Erneuerung. Liebe Grüße an die Klimabewegung. Selbst die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Als Losgekaufte und Befreite werden sie nun herrschen und werden Priester sein und Gottes Auftrag auf der Erde bewirken. Sie übernehmen Verantwortung für die Welt in Gottes Namen, herrschen, führen, leiden, pflegen, bebauen. Das sind nicht Doings, die etwas kaputt machen, niedertreten, zerstören, sondern pflegen, herrschen, führen, leiden, pflegen, bebauen. Während sie zuvor aufgerufen waren, durchzuhalten, die sieben Gemeinden, werden sie nun aufgerufen zu herrschen. Welche Botschaft der Hoffnung ist es für die Gemeinden? Durch sie, durch diese Gemeinden, durch die Christen damals, soll erfahrbar werden, was Gottes Ziel für die Welt ist. Würde das uns auch gepredigt werden, gesagt werden? Durch uns soll erfahrbar werden, was Gottes Ziel mit der Welt ist? Das wäre schön. Wenn nun von 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 die Rede ist, bedeutet das, das ist eine unzählbare Schar, die in den Lobpreis einstimmt. Es lohnt sich, den Inhalt des Lieds mal anzuschauen. Da sind sieben Prädikationen drin und da wird das Lamm ganz in die Nähe Gottes gerückt. Hört mal, welche Prädikationen das nochmal sind. Macht, Reichtum, Weisheit, Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Lob werden ihm zugesprochen. Darum werfen sich vor dem Lamm alle Geschöpfe nieder und nicht vor dem Tier aus dem Meer, Der Vater teilt seine Autorität dadurch und überlässt diesem Lamm den aktiven Part der Endzeit. Wenn wir die Offenbarung dann weiterlesen, dann stellen wir das fest. Der auf dem Thron sitzt, überlässt dem Lamm den aktiven Part der Endzeit. Das bedeutet auch nicht das Gesunde, das Unversehrte, sondern das Verwundete wird geehrt. Das ist eine totale Kehrtwende dessen, was wir tagtäglich in den Medien erfahren. Nicht das Gesunde, das Unversehrte, das Erfolgreiche, sondern das Verwundete wird geehrt. Und darin kann sich auch die verfolgte Gemeinde entdecken. Nicht der Kaiser oder seine monumentale Abbilder, wie ich vorher erzählt habe, sondern das verwundete Lamm steht im Himmel im Zentrum der Verehrung. Nicht die Großkopfeten werden geehrt, sondern das verwundete, das verletzte Lamm, das geschlachtet wurde und dennoch aufrecht auf seinen Füßen steht. Das geschlachtete Lamm, das dennoch auf seinen Füßen steht. Das ist ein Bild, das sehr viel ausdrückt. Das Lamm sorgt auch in der späteren Kirchengeschichte für Furore. Es sorgt für Widerspruch. Ja, da musste ich lachen, wenn man da mal nachguckt in der Kirchengeschichte. Das sind ja immer so Dinge, wo man auch mal lernen soll, wenn man eine theologische Ausbildung macht. Und da gab es in der Trullanischen Synode 691 einen Kaiser namens Justinian II., dem hat es überhaupt nicht gepasst, dieses Symbol des Lamms. Das mochte er nicht haben. Und so hat er es verboten. Wisst ihr warum? Ist ein Symbol der Schwäche. Ich kann doch nicht fürs Christentum ein Lamm nehmen als Symbol, sondern ein Symbol der Schwäche. Jesus sollte als Abbild der Stärke und der Vollkommenheit dargestellt werden. Aber zum Glück hat er nicht durchgehalten mit seiner Aufforderung. Die haben es ihm dann wieder ausgeredet, irgendwann einmal. Ich bin öfters in Oberschwaben, und da gibt es ja die schönste Dorfkirche der Welt in Steinhausen. So wird sie zumindest genannt. Wirklich eine wunderschöne Kirche, ich rate euch mal hinzugehen, Steinhausen. Und was mir sofort aufgefallen ist, nicht diese Buntheit, diese wahnsinnige Arbeiten, die da geleistet wurden, sondern auf dem Altar war ein Lamm. Nicht die Maria, sondern ein Lamm. Das hat mich erstaunt. Das Lamm als das Bild für Jesus der Offenbarung war in allen Zeiten provozierende Sprengkraft. Nicht nur für den damaligen Kaiser, der gedacht hat, das switchen wir mal um, aus dem niedrigen Lamm machen wir mal was anderes, sondern im Kreuz hat Gott das Schwache erwählt und Starke zu Schanden gemacht. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Power! Das Kreuz, das Wort vom Kreuz, die Verletzlichkeit, der Tod Jesu am Kreuz ist für uns Kraft. Gott teilt sich mit, nicht als brüllender Löwe von Juda, sondern als geschlachtetes Lamm. Das ist schon sonderbar. Hingabe statt Unverwundbarkeit. Hingabe statt Unverwundbarkeit. Und wir können noch einen Schritt weitergehen. Mit dem versiegelten Buch ist ja unsere je eigene Lebensgeschichte dem geschlachteten Lamm anvertraut. Das Lamm ist und bleibt sprechendes Symbol für Gottes Liebe bis in die Nacht des Todes hinein. Und der Auftrag des Lamms ist es, die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Das ist seine Aufgabe. Der griechische Begriff, haben wir schon gehört, Hamartia, für Sünde meint ursprünglich ein Ziel verfehlen, indem der Mensch durch die Ursünde sein wollte wie Gott, hat er sein Lebensziel verfehlt. Das ist nicht sein Ziel, wie Gott sein zu wollen. Und der Mensch droht doch immer wieder in dieses ursprüngliche Tohu Wabohu, in dieses Chaos, in dieses Wüst und Leer zurückzufallen. Schaut euch doch mal die Weltgeschichte an heute. Heute Morgen reicht es doch. Könnt ihr nach Westen, nach Osten gucken, ist egal. Überall Katastrophe. Der Mensch neigt dazu, das Lebensziel zu verfehlen. Immer noch. Das tut der Mensch also immer wieder neu, wenn wir in die Menschheitsgeschichte reinschauen und manchmal auch in unserem eigenen Leben entdecken, oh, da bin ich im Ziel auch vorbeigeschossen in meinem Leben. Doch dieses Lamm nimmt diese Zielverfehlung diese Sünde der Welt und auch deine persönliche Sünde hinweg. Zugespitzt kann man sagen, indem das Lamm die Sünde der Welt hinwegnimmt, braucht der Mensch sich nicht mehr selber zu erlösen. Zum Glück muss ich mich nicht mehr selber erlösen, denn an Karfreitag ist etwas Großes passiert. Und auch nicht wie es in den östlichen Religionen, wir haben ja immer auch Kontakt zu Menschen, die Inder sind und die haben da ein ganz anderes Religionsverständnis. Und die hoffen sich dann immer wieder mal, ja gut, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann klappt es halt beim zweiten Leben. Diese Wiedergeburtsanläufe, die finde ich ein bisschen lustig irgendwo, aber doch auch traurig, weil das ihre Hoffnung ist, einen Neustart zu machen. Wir müssen keinen Neustart machen. Wir dürfen uns dem Lamm anvertrauen, das geopfert ist, das unsere Sünde hinwegträgt, das uns zum Ziel bringt. Wir Menschen überfordern uns, wenn wir perfekt sein wollen oder einen Absolutheitsanspruch verfolgen, dem allein Gott zukommt. Wir Menschen können uns nicht aus unserer Geschichte selber erlösen, das geht nicht, sondern dürfen Gottes geliebte Kinder sein, immer noch, trotz unserer Schwächen, trotz unseres Versagens. Gott erbarmt sich unser, indem er Jesus, das Lamm Gottes, den Weg der Gebrochenheit geht und den Tod besiegt. Das Lamm Gottes hat den Tod besiegt, damit wir ihn nicht sterben müssen. So wird verständlich, warum der Text in Anbetung endet. Für mich ist es tröstlich, wenn es da heißt 10.000 mal 10.000, wow, jetzt holst du halt der Taschenrechner raus. Nee, das ist nicht damit gemeint. Damit ist gemeint, eine unendlich große Anzahl von Menschen brechen und stimmen in diesen Lobpreis ein. Gott hat einen Plan für diese Welt. Und da bin ich froh. Im Gegensatz zu den Göttern und Kaisern der Johanneszeit und heute, die dem Schönen und Starken nachjagen, muss alles wieder perfekt sein, holt er uns in unserer Gebrochenheit ab. Und das ist neu. Jesus starb für uns und seine Wunden bleiben sichtbar. Der Prophet Jesaja, haben wir gehört, durch seine Wunden sind wir geheilt. Gottes Sohn gibt sich selbst wie ein Lamm stellvertretend für die verlorene und die sündige Menschheit, damit wir leben. Und daran denken wir im Blick auf die Kruzifixe, die wir kennen, und daran denken wir, wenn wir heute Morgen den Abendmahlstisch sehen, den wir teilhaben dürfen. Das ist großartig. Am Kreuz solidarisiert sich der Sohn Gottes mit der geschundenen Menschheit und stirbt an unserer Stelle und wird so zur Lösung für uns alle. Dafür steht das geschlachtete Lamm mit seiner Wunde. Und dieses Lamm, durch dieses Lamm sollen wir selber auch Priester werden. Dass das, was durch sein Sterben, durch seinen Tod geschehen ist, sollen wir zu Priester werden, zu Könige und Priester. Und wie soll das geschehen, fragt man sich. Ich denke, das kann nur glaubwürdig geschehen, wenn wir in einer Welt, die so oft dem Makellosen und Perfekten frönt, so wie es das Tier aus dem Meer in Offenbarung zum Ausdruck bringt, sondern dass wir selbst mit unserer eigenen Verwundbarkeit und Hilflosigkeit, dass wir uns da nicht verstecken, sondern auf ihn zubewegen, uns ihm öffnen, diesem Lamm, das gestorben ist für uns. Wir müssen bekennen, immer wieder neu, wir machen Fehler und gehen nicht schuldlos durchs Leben. Auch das ist ein wichtiger Gedanke beim Abendmahl, dass uns das immer wieder neu bewusst wird. Dafür tragen wir Verantwortung, dafür müssen wir Rechenschaft ablegen. Aber wir glauben fest, dass Gott sich in seinem Sohn mit uns Menschen und mit unserer Zerbrechlichkeit, mit unserer Sündigkeit solidarisiert. Und so ist unser Auftrag in der Welt, diese Empathie und dieses Mitgefühl Jesu zu zeigen, es weiterzugeben, es unseren Mitmenschen zugänglich zu machen. Für die Verlorenen, Verwundeten, Zerbrochenen, Geschundenen und für die Schuldiggewordenen. Als Christ, jetzt aufpassen, als Christ ist es unsere Aufgabe, sensibel zu bleiben, empathisch zu bleiben, für die Schwach- und Bruchstellen im Leben anderer Menschen und unser selbst. Empathisch zu bleiben, sensibel zu bleiben. Meine Anne und ich sind neulich zum Einkaufen gewesen, letzte Woche, oder war es diese Woche, und da kommen wir aus dem Geschäft raus Und da sagt jemand von der Seite, hallo Martin. Und das hat mich natürlich dazu bewogen, meinen Blick zu drehen. Wer ruft mich da? Und dann sah ich meinen alten Nachbarn. 30, 35 Jahre alt. Hat 10 Meter gegen den Wind nach Alkohol gerochen. Hallo, ich sage jetzt mal nicht seinen Namen, sage ich zu ihm. Wie geht's dir denn? Bin auf ihn zugegangen und mir ist bewusst gewesen, mein Nachbar, seine Mutter verloren, hat überhaupt keinen Kontakt mehr zu seinem Vater, totale Sendepause, hat in seinem Leben versagt, kam ins Gefängnis, ist noch nicht allzu lang wieder auf freiem Fuß, lebt jetzt betreut in einer betreuten Männer-WG bei uns um die Ecke. Und ich dachte mir, ja, meine Aufgabe, meine Empathie, mein Mitgefühl gilt auch diesem Nachbarn von mir, der mir natürlich aus den Augen gegangen ist, im Gefängnis oder jetzt in der WEG, in der WG, Wohnungs-, wie heißt das, WG. Diesem Mann gilt auch meine Empathie. Auch das ist mein Job, hier Mitgefühl zu zeigen. Ich bin Repräsentant dieses zerbrechlichen Christus. Ich bin Repräsentant dieses Lamm Gottes, auch für ihn. Und so gut ich konnte, habe ich ihm Mut gemacht, habe ich ihm zugesichert, dass ich an ihn denke. Die Heilung der Welt geschieht noch immer durch Jesus und doch auch durch den Dienst seiner Gemeinde. Es seid ihr. Es seid ihr. Und Gott sei Dank führt er Regie. Und Gott sei Dank hat Gott einen Plan für diese Welt. Da spielen wir eine große Rolle. Auch als Gemeinde, die unter Druck kommt. Am Ende steht das Amen und die Anbetung. Jesus, du bist würdig zu nehmen. Lob und Ehre und Dank in Ewigkeit. Amen.